Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Willkommen im globalen Dorf. Wir schreiben den September 2026 und dies ist die 71. Sendung unserer Reihe und sie kommt wie fast immer aus Bad Rattersburg. In unserer letzten Sendung, das war Nummer 70, die Wirtschaft der Biosphäre, haben wir uns mit einem Begriff beschäftigt, der zunächst ganz selbstverständlich klingt und bei genauerem Hinsehen weitreichende Konsequenzen hat, eben mit der Biosphäre. Das Konzept der Biosphäre wurde 1971 mit dem UNESCO-Programm MAB, Man and Biosphere, Mensch und Biosphäre, institutionalisiert und 1976 durch die ersten Biosphärenreservate konkret umgesetzt. Und ja, wir hier im unteren Murtal sind einer der vier österreichischen Biosphärenparks. Und wir haben im Lauf der Zeit gesehen und gelernt, dass die Biosphäre nicht einfach die Natur ist, die uns umgibt, nicht einfach die Umwelt. Vielmehr ist vom Konzept her sie gedacht als ein Versuch, jenen ungeheuer komplexen Zusammenhang lebendiger Prozesse, innerhalb dessen auch wir Menschen existieren, zu erfassen. Sprich, unsere Landwirtschaft, unsere Dörfer und Städte, unsere Wirtschaft, unsere Technik, unsere gesamte menschliche Gesellschaft und physische Existenz. Das alles ist in die Biosphäre eingebettet und Teil davon. Es sind miteinander verbundene, aufeinander einwirkende Systeme, beruhend auf dem Grundsatz, dass Menschen und Ökosysteme gemeinsam gedeihen können und müssen, nicht getrennt. Also Biosphäre bezieht sich, wie wir das letzte Mal ausgeführt haben, auf kooperative und regenerative Nutzung. Und wir haben das letzte Mal diesen Gedanken quasi an sein logisches Ende geführt, indem wir gezeigt haben, dass die Biosphäre nach einem anderen Wirtschafts- und Gesellschaftssystem verlangt, nämlich einem kooperativen und regenerativen Gesellschafts- und Wirtschaftssystem. Noch ein Begriff geistert herum, Bioregion. Bioregion ist nichts anderes als die sich selbst bewusste und geografisch, politisch organisierende Biosphäre. Das heißt, auf dem Umstand gegründet, dass es wirklich große Ökosysteme gibt, von der Größe halber oder ganzer Nationen oder Regionen, und dass diese Ökosysteme eine unglaubliche Gemeinsamkeit der in ihnen lebenden Menschen, Kulturen und Aktivitäten bewirken. Und wir haben eben auch festgestellt, dass die Biosphäre wahrscheinlich ein Teil der kommenden Organisation der menschlichen Gesellschaft sein wird. Also das heißt, die Frage, die immer implizit mitschwingt und die auch heute sozusagen ganz massiv Gegenstand wieder ist, gibt es etwas Besseres als den Nationalstaat, in dem sich unser Leben seit 100-200 Jahren abspielt, je nachdem, wo man zu zählen beginnt, ne? Manchmal auch schon 300 Jahre und länger. Also die Frage, können wir Aussagen treffen über die zukünftige Form nicht nur des wirtschaftlichen, sondern auch des sozialen und politischen Lebens, die sich daraus ergibt, dass der Mensch sich seiner Integration mit der Natur zunehmend bewusst wird. Und daraus ergab sich aber auch eine unbequeme Konsequenz. Denn wir wissen ja einerseits, dass diese regenerative, kooperative und lokal eingebettete Form des Wirtschaftens und Lebens dringend gefördert werden müsste. Denn wenn unsere gegenwärtige Wirtschafts- und Lebensweise die Regenerationsfähigkeit jener lebendigen Systeme beschädigt, von denen wir selbst abhängen, dann genügt es nicht mehr, die Schäden ein wenig zu reduzieren oder im Sinne der sogenannten Nachhaltigkeit möglichst zu minimieren. Man müsste Nachhaltigkeit neu verstehen oder vielleicht sogar eben einen anderen Begriff nehmen. Nicht weniger Schaden anrichten, sondern Nutzen stiften. Wir müssten tatsächlich lernen, unsere eigene Existenz so zu organisieren, dass sie selbst ganz bewusst zum Bestandteil regenerativer Kreisläufe wird. Ja, müsste. Stellt sich nur vor die nächste Frage, wie kommen wir dorthin? Wie entsteht eigentlich die so dringend benötigte andere Wirtschafts- und Lebensweise, die wir das letzte Mal ja auch ziemlich genau analysiert haben? Wer bringt sie hervor? Wo geschieht das? Und warum haben wir sie nicht schon längst? Genau um diese Frage soll es heute gehen. Beginnen möchte ich mit einer Untersuchung aus Großbritannien, die mich in den letzten Wochen ziemlich beschäftigt hat. Im Jahr 2024 hatte die britische Joseph Rowntree Foundation das sogenannte Onion Collective mit einer ungewöhnlichen Forschungsarbeit beauftragt. Die ForscherInnen stellten eine einfache Frage: Wer arbeitet in Großbritannien heute schon tatsächlich praktisch an einer anderen regenerativen Zukunft? Also nicht wer fordert eine andere Zukunft, wer schreibt darüber, wer hat ein politisches Programm dafür, sondern wer versucht tatsächlich neue gesellschaftliche Formen hervorzubringen? Kooperative und regenerative Formen des Wirtschaftens, des Zusammenlebens, des Umgangs mit Land, des Lernens, der Versorgung, des Eigentums und so weiter. Und da ist eine erstaunliche Entdeckung passiert, eine doppelt erstaunliche Entdeckung. Die Forschenden fanden viel, viel mehr Projekte als erwartet. Regenerative Landwirtschaft, Energiegenossenschaften, Repairkultur, solidarische Ökonomie, neue Bildungsformen, regionale Kreisläufe, Bürgerenergie, Ökodörfer, Fab Labs, Projekte für gemeinschaftliches Wohnen, Renaturierungsprojekte und vieles, vieles mehr. In dieser Vielfalt haben sie dann eine Karte gezeichnet, eine Netzwerkkarte, und da sind schon einmal mehr als 1000 Organisationen unmittelbar aufgetaucht. Also das war eine relativ große Forschungsarbeit, und aus den Beziehungen und Daten dieser Kartierung haben sie das hochgerechnet auf ganz Großbritannien und haben also gesagt, es müssten ungefähr 2000 Organisationen da sein, die zu diesem Feld gehören könnten. 2000. Und sie lassen sich kaum unter einen gemeinsamen Oberbegriff bringen. Sie tun durchaus verschiedene Dinge. Da werden neue Wirtschaftsformen entwickelt, gemeinschaftliche Eigentumsformen erprobt, aber auch lokale Ernährungssysteme aufgebaut, neue Lernorte geschaffen. Die Arbeitsfelder erstrecken sich von Humusaufbau und Bodengesundheit, den Aufbau von Gemeingütern, gemeinschaftlichen Infrastrukturen, bis hin zu lokaler Demokratie und kultureller Arbeit. Manche arbeiten in einem Stadtviertel, andere in ganzen Landschaften oder Bioregionen. Das Onion Collective hat sozusagen in Ermangelung eines anderen Namens einfach Alternative Future Practitioners gesagt. Vielleicht könnte man etwas frei übersetzen: Menschen und Organisationen, die alternative Zukünfte praktisch erproben. Vielleicht wundert sich jemand, aber Zukunft ist nichts Festgeschriebenes. Irgendjemand hat einmal gesagt, alle wollen etwas ändern, keiner will die Zukunft, wie sie war. Und genau darum geht's. Gibt es ein Bild der Zukunft, das viele Menschen teilen, und tatsächlich ist es so. Wir sind gewohnt, Zukunft als etwas zu betrachten, das noch nicht existiert. Wissenschaftler, Politiker, Unternehmer oder Zukunftsforscher, ich habe jetzt nicht gegendert, denken darüber nach, entwickeln Strategien und irgendwann soll diese Zukunft umgesetzt werden. Aber vielleicht entsteht gesellschaftliche Zukunft ganz anders. Vielleicht wächst sie längst mitten in der Gegenwart. Also das heißt, es sind lauter kleine Keimformen da in Werkstätten, auf Bauernhöfen, in Genossenschaften und Schulen, in Stadtteilen und Dörfern, in Initiativen, von denen man außerhalb ihres unmittelbaren Umfelds vielleicht noch kaum jemand gehört hat. Gesellschaftlicher Wandel beginnt oft nicht im Zentrum einer Gesellschaft. Er beginnt an ihren Rändern. Ja, und da kommt die Doppelbedeutung des Wortes marginal ins Spiel. Marginal heißt nämlich klein, am Rand, kaum sichtbar, ohne großen oder politischen oder wirtschaftlichen Einfluss. Und zugleich heißt es am Rand, also das heißt dort, wo Freiheitsgrade existieren, die vielleicht im Zentrum nicht existieren, ein Ort, an dem etwas Neues entstehen kann. Das Letztere wäre eine ungeheuer hoffnungsvolle Nachricht, denn wenn diese Untersuchung recht hat, dann besteht unser Problem möglicherweise gar nicht darin, dass wir keine Alternativen haben. Wir haben sehr viele. Ein richtig großes Feld. Doch da ist die zweite Entdeckung oder die zweite Bedeutung von marginal. Und sie ist niederschmetternd. Dieses große Feld ist erstaunlich schwach. Viele dieser Organisationen leben von kleinen Förderungen. Manche praktisch nur von der Selbstausbeutung ihrer Mitglieder. Wissen und Erfahrung hängen oft an einzelnen Personen. Mitunter finanzieren Förderprogramme ein Projekt für 2 oder 3 Jahre, und wenn das Projekt endet, verschwindet in der Regel auch die Struktur, die dabei entstanden ist. Die Organisationen, die eine regenerative Gesellschaft hervorbringen wollen, haben also paradoxerweise Schwierigkeiten, sich selbst dauerhaft zu reproduzieren. Das ist schon ein sehr bemerkenswerter Widerspruch. Da existieren tausende Keime einer anderen Wirtschafts- und Lebensweise. Sie verfügen über Wissen, Erfahrungen, soziale Beziehungen und Menschen, die seit Jahren ausprobieren, wie Dinge anders funktionieren könnten. Und trotzdem bleiben sie gesellschaftlich marginal. Warum ist das so? Wir sprechen ständig davon, dass wir Innovationen brauchen. Aber was wäre, wenn wir längst mehr gesellschaftliche Innovationen besitzen, als wir tatsächlich unter den heutigen Umständen nutzen können? Was wäre, wenn das eigentliche Problem nicht darin bestünde, Neues hervorzubringen, sondern das Problem darin bestünde, dass das Neue keinen gesellschaftlichen Boden findet, auf dem es dauerhaft wachsen kann? Denn während diese Organisationen um Förderungen, Räume und manchmal schlicht um ihre Existenz kämpfen, besitzt die bestehende Gesellschaft etwas, worüber sie kaum verfügen. Die bestehende Gesellschaft verfügt über eine gewaltige Infrastruktur ihrer eigenen Perpetuierung, ihrer eigenen Fortsetzung. Banken wissen, was ein kreditwürdiges Unternehmen ist. Und so Vereine, Gemeinschaften und Zukunftsinitiativen, die fallen meist schon aus diesem Raster heraus. Verwaltungen wissen, wofür sie zuständig sind und damit auch, wofür sie nicht zuständig sind und sich ganz absichtlich nicht mit Zusammenhängen beschäftigen. Universitäten wissen, was als wissenschaftliche Leistung zählt, wissen, dass im gemeinsamen praktischen Tun entsteht, das zählt da weit weniger als etwa ein Wissen, das sich über Impact Points und Publikationen und so weiter einen quantitativen Ausweis errungen hat. Weiters wissen Unternehmer natürlich, was sich rechnet. Allerdings nur so weit Kosten und Erträge ihnen selbst zugerechnet werden. Die Schulen wissen, was auf dem Lehrplan steht, während das Lernen am konkreten Lebenszusammenhang oft keinen Platz findet. Und Gerichte wissen, welche Ansprüche als Rechte anerkannt werden, aber nur, wenn sie sich einem definierten Rechtssubjekt zurechnen lassen. Also, jede dieser Institutionen besitzt ihre eigene Rationalität. Und gerade dadurch erzeugen sie gemeinsam eine Welt, in der das, was zwischen ihren Zuständigkeiten, Bilanzen und Kategorien liegt, systematisch aus dem Blick gerät. Eine sehr eigenartig abstrakte Welt. Aber eine wirksame. Denn diese institutionellen Logiken stehen nicht einfach nebeneinander. Sie greifen ineinander wie Zahnräder einer Maschine und bestätigen sich gegenseitig. Was die Bank für kreditwürdig hält, kann leichter zum Unternehmen werden. Was Unternehmen rentabel produzieren können, findet leichter einen Markt. Was am Markt erfolgreich ist, schafft Arbeitsplätze und Steuereinnahmen und wird damit auch für Gemeinden und Politik relevant. Dafür entstehen dann Ausbildungswege, Berufsbilder und wissenschaftliche Forschung. Und was sich auf diese Weise dauerhaft etabliert hat, erscheint irgendwann schlicht als die Realität gegenüber dann ein alternativer Zukunftsentwurf, einfach nur ein Traum ist. Und jeden Morgen setzen Millionen Menschen diese Strukturen wieder in Gang. Niemand muss ihnen sagen, bitte sorgt dafür, dass morgen ungefähr dieselbe Gesellschaft existiert wie heute. Wir alle stellen sie automatisch jeden Tag aufs Neue her. Das Bestehende ist nicht eine Sammlung alter Ideen. Es ist ein hochentwickeltes Geflecht aus Institutionen, Regeln, Geldströmen, Eigentumsformen, Infrastrukturen, Berufsbildern, Gewohnheiten und Erwartungen. Die Zukunft kämpft nicht einfach gegen falsche Vorstellungen. Sie trifft auf eine Gegenwart, die außerordentlich gut darin ist, sich selbst zu reproduzieren. Für diesen Zusammenhang möchte ich heute einen Begriff vorschlagen. Das Beharrungsfeld. Nicht, weil darin lauter Menschen sitzen würden, die Veränderung verhindern wollen. Auch im Beharrungsfeld arbeiten unzählige Menschen, die sehr wohl sehen, dass sich etwas ändern muss. Aber die Institutionen, in denen sie handeln, sind zunächst einmal dafür geschaffen, bestimmte gesellschaftliche Funktionen zuverlässig fortzuführen. Geld fließt dorthin, wo bereits Strukturen existieren. Wissen entwickelt sich dort, wo gesellschaftliche Nachfrage besteht. Recht stabilisiert, was als legitimer Anspruch anerkannt ist. Infrastruktur erreicht jene Tätigkeiten, für die sie gebaut wurde. Und weil diese Tätigkeiten dadurch einfacher und erfolgreicher werden, rechtfertigen sie wiederum genau diese Infrastruktur. Das Beharrungsfeld muss also keineswegs jede Alternative verbieten. Meist genügt etwas viel Wirksameres. Es macht das Bestehende wahrscheinlich und das Abweichende unwahrscheinlich. Wer ein gewöhnliches Unternehmen gründet, findet Banken, Rechtsformen, Steuerberatung, Ausbildungsberufe, Lieferketten und Märkte vor. Wer dagegen einen regionalen Kreislauf, ein Commons oder einen dauerhaft offenen Lernort schaffen möchte, der muss gleichzeitig die Finanzierung, die Rechtsform, die Kooperation und manchmal sogar erst die Sprache dafür erfinden. Das Neue beginnt daher nicht bei Null. Es beginnt im Minus. Bevor wir uns diesem Neuen, diesem Feld des Wandels zuwenden und die Frage stellen, ob und wie es sich überhaupt als Feld konstituieren kann, noch einmal zurück zum Beharrungsfeld. Denn man könnte meinen, es bestünde einfach aus konservativen Menschen, aus Politikern, Konzernen, Lobbyisten oder Bürokraten, die keine Veränderung wollen. Aber so einfach ist es nicht. Die eigentliche Macht des Beharrungsfeldes zeigt sich gerade dort, wo fast alle Beteiligten wissen, dass sich etwas ändern müsste und trotzdem etwas geschieht, das kaum jemand wirklich gewollt hat. Fast niemand steht morgens auf und sagt, heute möchte ich möglichst viel Kohlendioxid produzieren oder heute möchte ich zur Versiegelung der Landschaft beitragen oder heute möchte ich den nächsten kleinen Laden in unserer Region ruinieren. Und trotzdem geschieht all das. Ich fahre mit dem Auto, weil der Bus nicht fährt. Der Landwirt intensiviert seine Produktion und greift auf Dünger und Monokultur zurück, weil er Maschinen und Kredite bezahlen muss. Die Gemeinde weist Bauland aus, weil sie Einwohner und Einnahmen braucht. Das Unternehmen muss wachsen, weil es unter Konkurrenzbedingungen steht. Jede einzelne Entscheidung kann nachvollziehbar sein und trotzdem kann das Resultat aller Entscheidungen zusammen irrational werden und ist es in der Regel auch. Die ungeheure Erkenntnis, die unserer Intuition so stark widerspricht, ist, Gesellschaften tun Dinge, die niemand beschlossen hat. Das Beharrungsfeld ist also keine Gruppe von Menschen, es ist ein System von Abhängigkeiten. Und genau darin liegt seine ungeheure und manchmal unheimliche Kraft. Ein Bürgermeister kann ökologisch denken und trotzdem ein Gewerbegebiet ausweisen. Eine Landwirtin kann ihren Boden lieben und trotzdem unter ökonomischen Druck Produktionsweisen anwenden, die ihn langfristig schädigen. Eine Regierung kann Frieden wollen und trotzdem in eine verhängnisvolle Dynamik gegenseitiger Aufrüstung geraten, in der jede Seite ihre nächsten Schritte mit den möglichen der anderen begründet und so weiter. Scheinbar vernünftiges Verhalten innerhalb einer bestimmten Situation kann grosso modo gemeinsam ein vollkommen unvernünftiges Ergebnis hervorbringen und wenn man Kapitalismus in einem Satz beschreiben wollte, nicht? Dann sagt man, es gibt unglaublich viel Rationalität im Kleinen, die sich zu gewaltiger Irrationalität im Großen auswächst. Und jetzt verstehen wir vielleicht besser, warum der so oft bemühte Satz, die Politik muss endlich handeln oder entscheiden, so häufig ins Leere läuft. Denn der Staat steht diesem Geflecht von Interessen ja nicht einfach als neutraler Problemlöser gegenüber. Er hat eine viel grundsätzlichere Funktion. Er hält den ganzen Laden am Laufen. In unserer Gesellschaft begegnen wir einander wesentlich als voneinander getrennte, isolierte Subjekte. als Eigentümer, Unternehmer, Arbeitnehmer, Konsumenten, Grundeigentümer, Organisationen. Jeder verfolgt zunächst seine eigenen Zwecke. Aber gerade damit das möglich ist, braucht es eine gemeinsame Ordnung. Mein Eigentum muss gegenüber deinem Eigentum abgegrenzt werden. Alle möglichen Kollisionen müssen geregelt werden. Verträge müssen gelten. Ansprüche müssen durchsetzbar sein. Die Freiheit des einen muss dort beschränkt werden, wo sie mit der Freiheit des anderen kollidiert. Soll heißen, die Freiheit des Einzelnen, der einzelnen Subjekte und die beschränkende Gewalt, und Gewalt ist dann auch wirklich Gewalt, im Letzten, ja, die des Staates, die sind nicht einfach Gegensätze, sie bedingen einander. Der Staat tritt als Vermittler zwischen Interessen auf, die ihm als bereits gegebene Interessen gegenüberstehen, und genau hier könnte eine Grenze dieser Form von Politik legen. Denn was geschieht, wenn unser eigentliches Problem gar nicht darin besteht, dass die vorhandenen Interessen schlecht ausgeglichen werden? Was ist, wenn die ökologische Krise gerade daraus entsteht, dass jeder Teil seine eigene Rationalität verfolgt und der gemeinsame Lebenszusammenhang dabei niemandes eigentliche Sache ist? Dann genügt es nicht, die Ansprüche von Landwirtschaft, Naturschutz, Tourismus und Gemeinden und Wirtschaft immer raffinierter gegeneinander abzuwägen. Dann müssten die Beteiligten nämlich ihren gemeinsamen Lebenszusammenhang selbst zum Gegenstand ihres Handels machen können. Und das ist etwas grundsätzlich anderes als Interessensausgleich. Es bedeutet nicht oder nicht nur, mit fertigen Forderungen an einen Tisch zu kommen, sondern gemeinsam herauszufinden, welche Möglichkeiten entstehen, wenn wir unsere jeweiligen Rollen wenigstens für einen Augenblick überschreiten. Genau hier beginnt der Unterschied zwischen Entscheiden und Entdecken. Politik vermittelt zwischen Interessen. Und das ist auch eine große zivilisatorische Errungenschaft, nicht? Also frühere Gesellschaftssysteme, die haben einfach strikt unterschieden zwischen Herrschenden und Unterworfenen, zwischen Menschen mit Rechten und Menschen, die als Sklaven, Leibeigene oder Hörige diesen Rechten unterworfen waren. Und die moderne Gesellschaft dagegen erkennt uns grundsätzlich als gleiche Rechtssubjekte an, im Ausgangspunkt. Aber diese gemeinsamen Rechtssubjekte begegnen einander eben oft auch als getrennte Träger unterschiedlicher und gegensätzlicher Interessen. Und das ist natürlich dann der Punkt mit dem Allgemeinwohl. Irgendwie wird das sogenannte Allgemeinwohl zu einer relativ merkwürdigen, abstrakten Größe. Es wird ständig beschworen, die Politik soll dem Allgemeinwohl dienen, Interessen ausgleichen und eine Lösung finden, die für die Gesellschaft als Ganzes gut ist. Aber wo befindet sich dieses Ganze eigentlich? Der Unternehmer muss auf die Rentabilität seines Unternehmens achten. Der Arbeitnehmer auf sein Einkommen, der Grundeigentümer auf sein Eigentum, die Gemeinde auf ihr Budget, der Naturschutz auf seine Schutzgüter. Jeder handelt innerhalb seiner gesellschaftlich vorgesehenen Rolle durchaus vernünftig. Doch das Allgemeinwohl besitzt in diesem Geflecht keinen eigentlichen gesellschaftlichen Ort, auch nicht im Staat. Es erscheint vielmehr als eine Art verhimmelte Forderung über den realen Gegensätzen, als Vorstellung eines gemeinsamen Guten, das der Staat irgendwie aus den widerstrebenden Einzelinteressen, aus den widerstreitenden Einzelinteressen hervorzaubern soll. Natürlich können politische Entscheidungen Interessen begrenzen und Kompromisse herstellen, aber ein Kompromiss ist noch kein gemeinsamer Lebenszusammenhang. Er verteilt Gewinne und Verluste zwischen Positionen, die im Wesentlichen bleiben, was sie vorher waren. Und es entsteht eine weitere Dynamik. Die Staatsgewalt selbst wird zum Gegenstand des Interessenkampfes, denn wenn der Staat darüber entscheidet, welche Interessen geschützt, begrenzt oder gefördert werden, dann wird es für jeden Akteur und jede Akteursgruppe rational, möglichst großen Einfluss auf ihn zu gewinnen. Lobbying und Parteienkonkurrenz gehören dazu, im schlechteren Fall Klientelismus und Korruption. Also, entdecken wir das Paradox. Je mehr wir vom Staat erwarten, die widerstreitenden Interessen zum Allgemeinwohl zusammenzufügen, desto stärker kämpfen diese Interessen um Einfluss auf den Staat und geben zu erkennen, dass das Allgemeinwohl des Staates nur eine abstrakte Forderung ist, deren Inhalt jeweils durch diese politischen Kämpfe bestimmt wird und letztlich aber dann durch die Logik des Staatshandelns selbst. Das ist kein endgültiges Argument gegen Politik oder Demokratie. Ich habe an anderer Stelle natürlich schon einmal ausgeführt, dass diese Formen der gesellschaftlichen Entscheidungsfindung, die die Demokratie bereitstellt, eigentlich irrational sind. Rosa Luxemburg hat immer gesagt, was ist mit dem Recht der Minderheit? Eigentlich sollte ja Demokratie immer das Recht der Minderheit sein. Aber Demokratie ist eben das Recht der Mehrheit und Interessen, die unter Umständen Widerstand leisten, müssen dann eben zurückgedrängt werden. Es ist also ein Argument dagegen, gesellschaftliche Transformation mit der Eroberung politischer Entscheidungsmacht zu verwechseln. Wir müssen diesen Unterschied wahrnehmen lernen, der wie eine unsichtbare Grenze über unser aller Leben liegt. Denn was, wenn das Gemeinsame gar nicht als drüberstehendes über den Interessen gefunden werden kann? Was, wenn es erst zwischen den Beteiligten praktisch hervorgebracht werden muss? Dann wäre Allgemeinwohl nicht etwas, das eine höhere Instanz bereits kennt oder entscheidet oder anschließend durchsetzt. Es wäre etwas, das entsteht, wenn Menschen ihren gemeinsamen Lebenszusammenhang selbst zum Gegenstand ihres Handelns machen. Und dann genügt der Kompromiss zwischen bestehenden Interessen nicht mehr. Denn der Kompromiss setzt voraus, dass die Interessen bereits feststehen. Was aber, wenn die eigentliche Lösung noch gar nicht existiert, dann verändert sich die Aufgabe grundlegend. Dann geht es nicht mehr darum, zwischen bereits vorhandenen Interessen die gerechteste Grenze zu ziehen. Dann müssen wir fragen, ob sich diese Tätigkeiten selbst so verändern lassen, dass neue Gemeinsamkeiten entstehen. Und das ist mehr als eine Win-Win-Situation. Denn dabei werden nicht bloß Vorteile verteilt. Die Beteiligten beginnen, ihre bisher getrennten Tätigkeiten auf einen gemeinsamen Lebenszusammenhang zu beziehen. Und plötzlich tauchen Fragen auf, die vorher gar niemand stellen konnte. Was wäre, wenn ein Landwirt nicht nur für den Markt Nahrungsmittel produziert, sondern durch Humusaufbau, Wasserrückhalt und andere Formen der Bewirtschaftung zugleich eine Leistung für die gesamte Landschaft erbringt? Das ist natürlich ein Versuch gewesen, in unserem politischen System auch diese Dinge zu bewerten, aber sie stehen ständig der wirtschaftlichen Logik entgegen. Oder was wäre, wenn Tourismus nicht davon lebt, eine schöne Landschaft zu konsumieren, sondern einen Teil seiner Wertschöpfung in ihre Regeneration zurückführt? Dann könnten Gäste sogar zu zeitweiligen Mitwirken an dieser Landschaft werden. Und was wäre, wenn ich bleibe gedanklich natürlich schon sehr stark in unserer Biosphäre, wenn eine wiederhergestellte Auenlandschaft nicht nur als Einschränkung wirtschaftlicher Nutzung erscheint, sondern gleichzeitig Artenvielfalt erhöht, Hochwasserspitzen reduziert, neue Einkommensmöglichkeiten schafft und zum Lernraum für Schulen und Besucher wird? Ob solche Lösungen funktionieren und wie viele es davon gibt, wissen wir nicht. Und genau das ist der Punkt. Sie können nicht einfach am Verhandlungstisch aus bereits bestehenden Interessen errechnet werden. Man muss ausprobieren, beobachten, Wissen zusammenbringen, neue wirtschaftliche Beziehungen entwickeln und aus den Folgen lernen. Eine solche Lösung muss erst entdeckt, entwickelt und angepasst werden. Vielleicht können wir daher den Unterschied noch schärfer formulieren. Entscheiden heißt, zwischen bekannten Möglichkeiten zu wählen, während entdecken heißt, Möglichkeiten hervorzubringen, die vorher noch gar nicht existiert haben. Das Beharrungsfeld ist ungeheuer gut im Entscheiden. Ein Budget muss beschlossen, eine Genehmigung erteilt, ein Gesetz verabschiedet werden. Irgendwann muss jemand Ja oder Nein sagen und ob dann irgendwo ein Geldkoffer den Besitzer wechselt oder nicht, das ist sekundär. Transformation beginnt aber häufig davor, dort, wo noch gar nicht klar ist, welche Möglichkeiten existieren. Dort muss man experimentieren, Menschen zusammenbringen, die normalerweise gar nicht miteinander arbeiten, Wissen verbinden, das institutionell getrennt ist und zulassen, dass etwas entsteht, das keiner der Beteiligten fertig mitgebracht hat. Vielleicht wäre deshalb bei vielen Beteiligungsverfahren die wichtigere Frage nicht, was wollt ihr, sondern was können wir gemeinsam hervorbringen, das keiner von uns alleine hervorbringen kann. Transformation geschieht nicht unbedingt, wenn A den B besiegt, auch nicht, wenn A und B genau sich in der Mitte treffen, sondern möglicherweise dann, wenn aus ihrer Begegnung ein C entsteht, das vorher noch keiner von beiden kannte. Ja, und wir können jetzt das Behagungsfeld noch genauer bestimmen. Es reproduziert nicht einfach die Vergangenheit, es reproduziert die Kategorien der Gegenwart. Unternehmen und Konsumenten, Eigentümer und Arbeitnehmer, Naturschützer und Touristiker, Verwaltungen und Förderwerber, Stakeholder und Interessengruppen. Ja, und innerhalb dieser Kategorien kann sich natürlich erstaunlich viel verändern. Autos werden elektrisch, Unternehmen erstellen Nachhaltigkeitsberichte, Städte werden smart, Banken bieten grüne Finanzprodukte an und vieles davon kann sinnvoll sein. Aber all dies geschieht, ohne dass sich die grundlegenden Beziehungen unserer Gesellschaft verändern. Das Beharrungsfeld ist keineswegs unbeweglich, im Gegenteil, es kann außerordentlich innovativ sein. Seine vielleicht wirksamste Form lautet Veränderung ohne Transformation. Und damit kehren wir zu unserem Ausgangspunkt zurück und stellen nochmal die Frage, warum bleiben die vielen Alternativen so oft marginal? Vielleicht nicht, weil sie niemand will, sondern weil ihnen etwas fehlt, was die bestehende Gesellschaft in ungeheurer Dichte besitzt, ein Feld, das ihre Existenz wahrscheinlich macht. Regenerative Landwirtschaft braucht andere Absatzwege, anderes Wissen und vielleicht auch andere Eigentums- und Finanzierungsformen. Regionale Kreisläufe brauchen Betriebe, Logistik, Ausbildung und verlässliche Nachfrage. Neue Formen gesellschaftlichen Lebens brauchen Räume, Zeit und soziale Fähigkeiten. Und jetzt kommt's. Einzelne Projekte können das schlicht nicht leisten. Und deswegen müssen wir aufhören, Transformation ausschließlich als Veränderung des Beharrungsfeldes oder im Beharrungsfeld zu denken, und wir müssen fragen, welche Beziehungen, Orte, Institutionen und Fähigkeiten brauchen wir, damit das Neue nicht nur entstehen, sondern sich erhalten, verbinden und ausbreiten kann. Diese Grundfrage unserer heutigen Sendung möchte ich in den verbleibenden 15 Minuten versuchen zu beantworten. Ja, guter Zugang zur Beantwortung der Frage ist die Frage nach unserer Vorstellung von Wissen. Unsere Gesellschaft verfügt über ungeheure Mengen spezialisierten Wissens. Der Hydrologe weiß anderes als die Landwirtin, der Biologe anderes als der Handwerker oder die Raumplanerin. Und die Menschen, die an einem Ort leben, wissen Dinge, die in keinem wissenschaftlichen Bericht stehen. Das Problem ist oft nicht der Mangel an Wissen. Das Wissen ist vorhanden. Aber es ist getrennt, während die Wirklichkeit zusammenhängt. Ein Flussgebiet kennt keine Ressortgrenzen. Wasserhaushalt, Bodenfruchtbarkeit, Landwirtschaft, Artenvielfalt, Siedlungsentwicklung und wirtschaftliche Nutzung beeinflussen einander ständig. Unser Wissen darüber ist aber auf unterschiedliche Disziplinen, Behörden und Berufe verteilt. Ein Feld des Wandels muss daher zuallererst getrenntes Wissen wieder am wirklichen Lebenszusammenhang zusammenbringen. Wissenschaft liefert dann nicht bloß Gutachten für spätere Entscheidungen. Landwirte, Handwerker oder Bewohnerinnen sind nicht bloß Betroffene oder Anwender wissenschaftlicher Erkenntnisse. Ihr Erfahrungswissen wird Teil eines gemeinsamen Lernprozesses, in dem überhaupt erst neue Möglichkeiten sichtbar werden. Doch wenn wir wirklich entdecken wollen, müssen wir auch akzeptieren, dass wir das Ergebnis noch nicht kennen. Und genau damit hat unsere heutige Innovationskultur ein kleines Problem. Wir kennen das aus Förderprogrammen. Da habe ich auch wirklich sehr viel leidvolle Erfahrung daraus. Man beantragt Geld für Innovation und muss vorher möglichst exakt beschreiben, was dabei in 3 Jahren herauskommen wird. Man soll also etwas Neues entdecken, aber bitte nur das, was man vorher schon in den Antrag geschrieben hat. Ja, liebe Leute, ein Experiment, dessen Ergebnis vorher feststeht, ist aber kein Experiment. Wir können eine Richtung kennen, wir können Probleme benennen und wir können Fähigkeiten zusammenbringen. Aber welche Lösung daraus entsteht, das zeigt sich erst im Prozess. Manches wird funktionieren, anderes wird scheitern. Entscheidend ist, dass Erfahrungen nicht verloren gehen, sondern zum Ausgangspunkt der nächsten Versuche oder des nächsten Versuchs werden. Vielleicht liegt darin gerade eine wichtige Eigenschaft resilienter Systeme. Vielfalt, Rückkopplung und Lernfähigkeit sind Bestandteile davon. Und deshalb kann ein Feld des Wandels auch nicht überall dieselben Lösungen hervorbringen. Regeneration ist ortsbezogen. Sie fragt, was kann hier wachsen? Mit diesen Menschen, dieser Landschaft, diesen Fähigkeiten, diesen Ressourcen und Erfahrungen. Das bedeutet keineswegs, dass jeder Ort jetzt alles selbst erfinden muss. Im Gegenteil. Orte können natürlich voneinander lernen. Das ist ja auch das Prinzip der Dorfuni. Wir haben ja angefangen als Verbinder zwischen lernenden Orten. Aber was anderswo entstanden ist, wird nicht einfach kopiert, sondern muss an die jeweils lokalen Bedingungen angepasst und darin weiterentwickelt werden. Damit verändert sich auch unsere Vorstellung von Skalierung. Nicht eine Lösung wird immer größer, sondern eher so, eine Lösung erzeugt weitere Lösungen. Kinder, Enkel, Nichten, Neffen, eine riesige Familie. Ausbreitung durch Lernen. Und vielleicht sollten wir auch die rund 2000 Organisationen aus der britischen Untersuchung so betrachten. Nicht als 2000 kleine Projekte, die irgendwann groß genug werden, sondern als Lernorte einer Gesellschaft, die noch nicht genau weiß, wie ihre nächste Form aussehen wird. Ihre wichtigste Ressource wären dann nicht nur die einzelnen Projekte, sondern die Erfahrungen, die Beziehungen, die Methoden und die Fähigkeiten, die jeweils in Ihnen entstehen. Doch wenn diese Erfahrungen nicht mit jedem Projektende wieder verschwinden sollen, dann brauchen solche Lernprozesse Orte, Zeit und Kontinuität. Sie brauchen eine Infrastruktur des Wandels. Ja, und damit stoßen wir auf ein weiteres entscheidendes Problem. Die vielen Initiativen, von denen wir am Anfang gesprochen haben, die können ungeheuer erfinderisch sein. Aber häufig leben sie unter Bedingungen, die genau das Gegenteil jener Stabilität besitzen, die das Beharrungsfeld auszeichnet. Ein Projekt beginnt. Menschen finden zusammen. Sie erwerben Wissen, sie bauen Vertrauen auf, sie entwickeln neue Fähigkeiten. 2 oder 3 Jahre später endet die Förderung. Der Abschlussbericht wird geschrieben und vielleicht ist auch schon der nächste Projektantrag geschrieben, aber ein beträchtlicher Teil dessen, was entstanden ist, droht wieder zu verschwinden. Genau an diesem Punkt setzt eine neue britische Untersuchung an, die eigentlich genau auf dem aufbaut, was Onion Collective da zusammengetragen hat. Das nennt sich die Paideia Inquiry. Denn die fragt nicht nur, welche Alternativen gibt es, sondern welche Institutionen können eine regenerative Transformation über längere Zeit tragen? Und das ist eine schöne Frage, die Sie auch mit einem sehr schönen Begriff beantworten. Sie sprechen nämlich von einer Infrastruktur des Haltens. Also, Orte, die bleiben, Menschen, die Erfahrungen weitergeben, Netzwerke, in denen Wissen zirkuliert, Finanzierungsformen, die nicht nur einzelne Projekte, sondern langfristige Lernprozesse ermöglichen. Das Neue braucht nicht nur Freiheit zum Experimentieren, es braucht auch ein Gedächtnis. Ein interessantes historisches Vorbild dafür sieht die Paideia Inquiry in den nordischen Volkshochschulen, den Folk High Schools. Der Name führt ein wenig in die Irre. Denn diese Folk High Schools, die unterscheiden sich deutlich von unseren Volkshochschulen. Vor allem in Dänemark sind sie traditionell Lebens- und Lerngemeinschaften auf Zeit. Menschen verbringen dort oft mehrere Monate, leben und lernen miteinander, ohne Prüfungen, Noten oder einen starren Lehrplan. Es geht also nicht bloß darum, Kurse anzubieten. Diese Schulen schaffen einen sozialen Raum, in dem Menschen gemeinsam lernen, diskutieren, Fähigkeiten entwickeln und sich mit der Frage beschäftigen können, wie sie leben und wie sie Gesellschaft gestalten wollen. Und vor allem, diese Orte bleiben bestehen. Sie haben Gebäude, Lehrende, Finanzierung, Erfahrungen und Netzwerke. Das Lernen ist zeitlich offen, aber der Ort, der es ermöglicht, besitzt Kontinuität. Ja, genau das könnte mit einer Infrastruktur des Haltens gemeint sein. Ich finde es eine wunderschöne Illustration und wir versuchen uns natürlich auch ein bisschen was davon abzuschauen. Das Feld braucht einen Boden, auf dem es wachsen kann. Und genau das fehlt heute vielen Initiativen. Wir brauchen nicht nur Orte, an denen Menschen einander finden, sondern auch Formen materieller Absicherung, durch die Menschen dauerhaft am Neuen arbeiten können. Denn ein Feld des Wandels, das von Ehrenamt, Selbstausbeutung und dem Schreiben immer neuer Förderanträge lebt, das wird schwerlich die gesellschaftliche Infrastruktur hervorbringen, die es einmal mit dem Beharrungsfeld aufnehmen kann. Vielleicht lautet deshalb eine der wichtigsten Aufgaben unserer Zeit, nicht nur Projekte des Wandels zu fördern, sondern die Infrastruktur aufzubauen, durch die der Wandel sich selbst tragen kann. Ja, und damit sind wir schon bei der letzten Frage für heute. Wo könnte eine solche Infrastruktur eigentlich entstehen? Wie wir vom Anfang gefragt haben, wie kommen wir dorthin? Wie gelangen wir von einer Wirtschafts- und Lebensweise, die ihre eigenen natürlichen Voraussetzungen beschädigt, zu einer Gesellschaft, die ihre Lebensgrundlagen regeneriert? Da müssen wir einfach die Frage korrigieren. Denn die Frage klingt so, als gäbe es hier die alte Welt und dort irgendwo die neue. Aber wahrscheinlich ist es ganz anders, schon öfters mal versucht anzudeuten. Vielleicht entsteht die neue Welt längst innerhalb der alten, wie gesagt, auf Bauernhöfen und in Werkstätten, in Genossenschaften und Unternehmen, in Schulen und Lernorten, in Dörfern, Stadtteilen und Regionen. Überall dort, wo Menschen beginnen, ihren gemeinsamen Lebenszusammenhang selbst zum Gegenstand ihres Handelns zu machen. Das Problem, wie gesagt, nicht, dass diese Keime fehlen. Das Problem ist, dass sie noch kein starkes gemeinsames Feld bilden. Und jetzt verstehen wir auch besser, warum die Bioregion dafür ein besonders interessanter Raum sein könnte. Nicht als neue Verwaltungsgrenze, nicht als Naturschutzgebiet mit etwas Wirtschaft und Tourismus rundherum und schon gar nicht als eine weitere politische Institution, die für alle Beteiligten entscheidet, was gut für die Natur ist. Hier ein kleiner Einschub. Ich habe unlängst auch eine Auseinandersetzung geführt, ob es gescheit ist, sich für Rechte der Natur stark zu machen. Ich kann das noch einmal in einer nächsten Sendung ausführen, aber ich habe natürlich darin einen Sack voller Widersprüche entdeckt. Die Natur sozusagen als Rechtssubjekt zu begreifen, das ist ganz sicher Teil des Beharrungsfeldes und nicht ein realer Lebenszusammenhang, der wieder sichtbar und gestaltbar wird. Genau um diesen Lebenszusammenhang geht es in der Bioregion und Biosphäre. Ein Flussgebiet mit seinen Böden und Wäldern, seiner Landwirtschaft und seinen Siedlungen, seiner Energie und Nahrung, seinen Betrieben und Schulen und den Menschen, die darin leben. Hier werden Zusammenhänge wieder konkret, die unsere hochspezialisierte Gesellschaft auseinandergerissen hat. Wo kommt unser Essen her? Was geschieht mit unserem Wasser? Was können wir selbst herstellen und reparieren? Welche Fähigkeiten brauchen wir? Und wie können Landwirtschaft, Naturschutz, Handwerk, Bildung und wirtschaftliche Entwicklung einander stärken? Die Bioregion wäre dann nicht einfach die Antwort, sondern sie wäre der Raum, in dem wir gemeinsam Antworten entdecken können. Und damit verändert sich vielleicht auch unsere Vorstellung von gesellschaftlicher Macht. Wir denken bei Macht meist an Regierungen, Parlamente, Verwaltungen, Konzerne und große Institutionen. Aber es gibt noch eine andere Form von Macht. Die Macht, neue Wirklichkeit hervorzubringen. Einen Lernort zu schaffen. Eine Werkstatt aufzubauen. Regionale Kreisläufe zu schließen. Eine Schule mit ihrer Landschaft zu verbinden, Wissen aus aller Welt an einem konkreten Ort verfügbar zu machen, Menschen zusammenzubringen, die vorher nichts miteinander zu tun hatten. Ihr erkennt schon, das sind tatsächlich auch Elemente aus unseren Projekten Mi'kmaq-Räume und Mura Calling. Für sich genommen mag das alles klein erscheinen. Aber wenn solche Aktivitäten sich verbinden, dann geschieht etwas Entscheidendes. Aus Projekten werden Beziehungen. Aus Beziehungen entstehen Strukturen. Und aus Strukturen entstehen neue Möglichkeiten. Was gestern noch unrealistisch erschien, kann dadurch morgen zur naheliegenden Möglichkeit werden. Vielleicht beginnt ein Feld genau dort, gesellschaftliche Macht zu entwickeln, nicht indem es das Beharrungsfeld frontal konfrontiert und davon träumt, es zu besiegen, sondern indem es Schritt für Schritt eine andere Wirklichkeit wahrscheinlicher macht. Und das bedeutet auch nicht, dass politische Konflikte verschwinden oder gesellschaftliche Machtverhältnisse bedeutungslos werden. Aber Transformation kann und darf sich nicht darin erschöpfen, gegen das Alte zu kämpfen oder Forderungen an das Alte zu richten. Wir müssen lernen, das Neue tragfähig zu machen. Und vielleicht ist das die eigentliche Bedeutung eines Feldes des Wandels. Ein gesellschaftlicher Raum, in dem das, was heute noch Ausnahme ist, lernen kann, morgen selbstverständlich zu werden. Dann beginnt Transformation nicht mit der großen Entscheidung über unsere Zukunft, sondern mit unserer wachsenden Fähigkeit, sie gemeinsam zu entdecken und aufzubauen. Das war die 71. Folge der Reihe Willkommen im globalen Dorf. Hier ist Franz Narada und bedankt sich bei allen, die es bis zu diesem Punkt durchgehalten haben. Und ich freue mich, wenn wir nicht nur sozusagen in einer Beziehung Radiomacher und Hörer, Hörerin stehen, sondern vielleicht auch einmal wirklich in Debatte kommen. Und da gibt es ein wunderschönes Event in Kölldorf bei Kapfenstein am 19. September. Das ist der Open Day in Farm Lab, Kölldorf 38, Gemeinde Kapfenstein. Dort könnten wir uns vielleicht begegnen. Ein Event, wo ich nicht bin, ist die Konferenz des Transition Networks in Frankfurt, aber auch das transitioninitiativen.de ist eine sehr empfehlenswerte Veranstaltung. Und in Salzburg gibt es am 10. September im Stiegelbrauerei in der Brauhausstraße 9 ein Event der Leopold Kohr Akademie, das ich auch wärmstens empfehle, nachhaltige Innovationen wie moderne Technologien Wirtschaftskreisläufe stärken. In diesem Sinn, danke und auf Wiederhören.